Dankeschön. Keiner ist wie du. Die Kinder mit Wunden, die Menschen mit Wunden, alle können zu Gott kommen. Gott ist ein liebender Gott. Und mein Thema heute ist, das Volk Gottes hat Zukunft. Ich werde einige interessante Dinge heute betrachten. Denn wir haben eine Zukunft, was die Welt nicht hat. Also ich möchte die Vorteile sprechen, über die Vorteile des Glaubens, der Gläubigen. Was habe ich davon von meinem Glauben? In meiner Bibel heißt es, ich habe eine fantastische Zukunft, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Und heute spreche ich über die Hoffnung und die Zukunft der Kinder Gottes. Also Kinder Gottes betone ich. Und ich werde den ganzen Monat November versuchen, mehr oder weniger über die Gemeinde zu sprechen. Die Gemeinde besteht aus den Kindern Gottes. Andere haben keinen Zutritt in die Gemeinde. Es ist gar kein Platz für die Gemeinde. Nur die Kinder Gottes, die Erlösten, die gehören zum Volk Gottes, zur Familie des Herrn und so weiter. Und ich spreche über die Zukunft und ich werde nebenbei so meine Bibelbetrachtungen weitermachen. Heute betrachte ich, beziehungsweise ich überfliege nur Esra und Nehemia. Das könnt ihr zu Hause dann in der Bibel nachlesen oder wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es auch jetzt noch nachlesen. Wir haben etwas in dieser Welt, was die anderen nicht haben. Die ungläubigen Menschen haben nicht. Die sind verlassen von allen guten Geistern. Die sind allein. Die werden terrorisiert. Die werden drangsaliert, was auch immer ist. In Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und folgende nächsten Zeilen lese ich: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und so weiter und stütz dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn in allen Dingen, denn die Weise, die er einen führt und leitet und so weiter, die sind gerade, die sind wunderbar und diese Wege sind herrlich. Kinder mit Wunden, die dürfen zum Herrn kommen, Menschenkinder insgesamt, grundsätzlich. Wenn es hart auf hart kommt, ergreift Gott für seine Kinder Initiative. Du sagst ja, ich merke nichts, ich spüre nichts, ich sehe nichts. Und ich werde dir sagen, wie das funktioniert. Wie Gott für einen Initiative ergreift, das musst du nicht sehen, das musst du nicht spüren, das musst du gar nicht groß empfinden. Denn Gott ist ein unsichtbarer Gott. Und er wirkt im Unsichtbaren. Ein Berg voller feuriger Rosse umgeben uns und die kämpfen für uns. Und ich muss nur still sein und mich einfach nur gefallen lassen, wie der liebe Gott mich bedient und behandelt und so weiter. Er macht wieder alles gut. Das wird das Thema sein. Jetzt, heute und am Freitag werde ich weiter am Nehemia machen, denn man kann nicht in einem Gottesdienst alles sagen. Du musst also öfters kommen, beziehungsweise öfters die Predigten hören. Voll Gottes hat eine Zukunft. Gott lässt uns nicht fallen. Das ist meine Botschaft eigentlich. Gott lässt dich nicht fallen. Selbst wenn du fällst, fängt er dich auf, bevor du den Boden erreichst. Er streitet für uns, er kämpft für uns. Und wir merken das nicht. Sagen, wo kämpft denn der Herr? Ja, er schickt seine Engel. Seine Engel sind unsichtbare, dienstbare Geister, die den Heiligen, den Gläubigen dienen. Gott arbeitet im Untergrund. Er arbeitet nachts, wenn wir schlafen. Da kämpft Gott für uns, da arbeitet er für uns. Ja, im Verborgenen wirkt Gott. Und das ist für mich fantastisch zu wissen. Er arbeitet für mich, wenn ich schlafe, wenn ich nichts fühle, wenn die Feinde mich umgeben, mich bedrohen, beschimpfen und so weiter. Ich kann wissen eines, Gott streitet für uns. Ich muss nur still sein, nur Mund halten. Voll Gottes hat eine Bestimmung. Gott macht mit seinen Kindern Geschichte und die Ungläubigen blicken nicht durch. Ja, ihr armen Schlucker, ihr Mucker und so weiter, was ihr alles auch seid. Ihr sollt mal die Welt ererben, die Geschichte machen. Ihr sollt mal die Welt regieren. Das sieht man euch gar nicht an. Nein, uns sieht man nicht an. Ich habe in Heilbronn einen Millionär in der Gemeinde gehabt, den hat man gar nicht angesehen, dass er ein Millionär ist. Der hat sich schlicht in Jeans gekleidet. So eigentlich, da hat sie den Nagel auf der Straße aufgehoben, der hat telefoniert von der Telefonzelle und so weiter. Damals gab es noch Telefonzelle, keine Handys und so weiter. Und weiß, niemand soll wissen, wer ich bin und was ich bin. Und das ist wichtig, auch von dir. Niemand soll wissen, wer und was du bist. Wir sind Kinder Gottes, Söhne des Allerhöchsten. Wir sind Gottes Eigentum. Die Gottlosen sind wie Spreu in meiner Bibel. Ja, sie blicken das nicht durch. Die leben und genießen ihr Leben äußerlich, alles nur äußerlich, verstehst du? Und dann kommt die Dreschzeit, die Erntezeit, da kommt der Wind oder werden sie in Mähdrescher rausgepustet als Spreu und der Wind fegt sie weg und es ist so schnell verweht, der Spreu ist so schnell verweht. Also Gott sammelt seine Kinder. Er sammelt er bringt die Ernte ein und zwar ganz anders, als die Menschen denken. Er wird seine Engel senden und er wird die Erlösten sammeln von allen vier Enden des Himmels. Eines Tages werden die Gläubigen gesammelt und die sammeln sich jetzt schon. Viele merken das gar nicht, wie sich die Heiligen sammeln. Die werden ja im Verborgenen gesammelt. Der findet zu dem und der findet zu dem und der findet zu dem und so weiter. Und die treffen sich irgendwo im Gebetskreis oder irgendwo auf der Straße. Also du fällst mir auf, wie du da läufst und wie du da agierst und wie du da dich benimmst. An dir ist etwas Besonderes. Und Kinder Gottes haben was Besonderes an sich. Die Engel werden Spreu vom Weizen trennen und die werden den Weizen in die Scheunen Gottes sammeln. Die Engel werden das Unkraut vom Weizen trennen. Das werden die Engel machen. Ich muss es gar nicht machen. Ich muss nicht verteidigen die reine, vollkommene Gemeinde. Nein, ich predige darüber und ich sage darüber, was das alles ist und was es nicht ist. Ja, und die Engel werden die Guten und die Bösen trennen. Die einen da und der eine da, diese Schafen und Ziegen, Gott wird dieses trennen, die nur die Nase hoch haben, die Ziegen, die nur das, was oben ist, abfressen. Aber die Schafe fressen auch, was auf dem Boden ist, das Kleinzeug. Ja, das sind die Schafe. Und die Engel werden die trennen, die einen zur Linken und die anderen zur Rechten. Sie werden die Erlösten ans Ziel bringen und sie heimtragen auf Adlersflügel. Am Sonntag habe ich eine tolle Predigt über Adler. Ich habe einen Film mir angeguckt über Adler. Ich bin begeistert, was so ein Adler ist und wie sich entwickelt. So, ja, das ist, so viele Menschen haben es nicht kapiert, was sie sind. Ja, da ist einer, der hat aus einem Adlernest das Ei geholt und der Henne ausbrüten lassen und dann ist ein Adler geworden, dieses Küken dann, und es lebte vom Hof, aber der fühlt sich, ich bin hier fremd, ich passe hier nicht rein und so weiter, mit mir stimmt was nicht. Der Gläubige weiß, wenn er Kind Gottes ist, hier stimmt was nicht, ich bin nicht am richtigen Platz, irgendwas ist mit mir los. Und dann fliegt eines Tages, als er schon erwachsen und groß war, ein großer Adler und kreist und so weiter und dann fängt er an zu zittern und dann hebt er sich ab und fliegt davon und die Hennen gucken, was ist mit ihm. Unser Brüderchen oder Schwesterchen fliegt davon. Bisher hat er nur auch Würmer gepickt und so weiter. Und das hat mich so fasziniert, diese Geschichte hier, dass dieser Adler seine Adlernatur entdeckt hat. Kind Gottes entdeckt seine Gotteskindschaft, seine göttliche Natur, wird teilhaftig der Natur und plötzlich hebt er sich ab. Und das wird in Kürze passieren, meine Lieben, dass wir abheben, dass wir evakuiert werden, in aller Liebe. Heute werde ich also kurz die Rückkehr der Juden aus dem Exil betrachten, also Esra und Nehemia, und wie sie Jerusalem aufbauten. Es ist nicht einfach. Weißt du, das Bild der Wiederherstellung, dass du wieder entdeckst, wer bin ich? Ich bin ein Adler, ein Löwe, verstehst du, oder ein Bär, was auch immer. Jesus wird seine Gemeinde evakuieren, ihr Lieben, wenn er kommt, wird er der Gläubigen wie ein Magnet anziehen. In der Schule, in der Physikunterricht haben wir ein Experiment gemacht und das war interessant. Da war Holzspänen und Eisenspänen da und das wurde alles durcheinander gemischt und so weiter. Und dann geht der Lehrer mit dem Magnet rüber und da werden die ganzen Eisenspänen angezogen und die Holzspäne bleiben unten. Genauso wird die Trennung sein. Der Heiland wird kommen, die Kraft Gottes wird offenbar werden, diese große Kraft, und die wird alle Gläubigen zu sich ziehen. Plötzlich, die anderen sind unten und alle Eisenspänen sind von dem Magnet angezogen. Christen werden von dem Magnet Jesus Christus angezogen. Reiß mich los von der Erde und so weiter. Das ist mein Anliegen. Und Jesus will uns losreißen von dieser dreckigen, schmutzigen, verdorbenen, versauten Erde. Als Gott die Erde schuf, da war alles gut, aber heute kann man nicht mehr sagen, dass alles gut ist. Jetzt konferieren sie und machen Konferenzen über Klimaschutz und so weiter. Die konferieren und tagen, und es wird nie Licht bei denen. Das reißen sie wieder ab in aller Liebe. Reiß mich los von der Erde, Herr. Und das ist was, worauf wir hinarbeiten. Keine Angst, verstehst du, es ist keine Hetzrede. Nein, wir haben in dieser Welt nichts verloren und nichts mehr zu suchen. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Das ist der große Unterschied mit den Kindern Gottes. Damals unter den Königen Israels sind so viele negative Dinge passiert, die jetzt müssen aufgearbeitet werden. Jetzt kommt Esra und Nehemia nach Hause, da müssen die Mauern gebaut werden, die Stadttore müssen eingesetzt werden, da muss der Tempel gebaut werden. Und deshalb sind wir hier. Wir sind hier in dieser Welt, um das Werk Gottes voranzutreiben, das Reich Gottes komme mit Kraft und Macht und Herrlichkeit. Wir singen in einem Lied, wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands, werde ich dort sein, von diesem Magnet angezogen. Und wir werden bei Christus sein, alle Zeit und Ewigkeit. Und wir werden nicht mehr auf diese Erde kommen. Wenn wir im Himmel sind, verstehst du, wir werden von der Luft aus regieren, steht in der Bibel. Wir sind hier auf dieser Welt jetzt zur Wiederherstellung der Ehre Gottes. Wir müssen durch. Ja, wir müssen die Werke Satans verhindern, so gut wir können. Verstehst du? Verhindern, so gut wir können. Denn wenn wir unser Maul nicht aufmachen, wird der Teufel triumphieren. Wir müssen unser Maul aufmachen. Wir müssen unsere Stimme erheben. Wir müssen sagen, no, not. Verstehst du? Gestern habe ich eine Schwester beerdigt und da hieß es, ja, nur Geimpfte, nur Genesene und nur Getestete dürfen hier rein. Ich habe gesagt, mir ist es egal, ich bin der Veranstalter, ich werde meine Schwester beerdigen und ich lasse mir das nicht verbieten. Und ich habe meine Maske nicht aufgesetzt. Warum? Weil ich nicht an diesen Schwindel glaube. Ich glaube an die Macht Jesu Christi und ich glaube, wenn ich mich anständig benehme und gesund lebe und die Dinge richtig ja, in meinem Leben einordne, dass ich, da muss ich keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber wenn du richtig lebst, hast du ein gutes Gewissen und kannst deinen Weg und deine Straße fröhlich weiterziehen. Und so bin ich reingegangen und rausgegangen und ich bin ohne Maske in der Kapelle rumspaziert. Ich lasse mir das nicht verbieten. Ja? Und das hängt so viel ab, weil die Christen schweigen, ihren Mund halten und nicht widersprechen, dann macht der Teufel, was er will. Ja? Du musst klug sein und ohne falsch sein. Wie das geht, werde ich in den nächsten Tagen sagen, wie man klug ist und ohne falsch. Ja, eine Schwester, die mit bei der Beerdigung war, die hat unter Test oder Genesene hingeschrieben, Telefonnummer sowieso, ihre Handynummer. Und da ist sie reingegangen und saß drin. In aller Liebe, ich will das nur sagen, du musst klug sein und ohne falsch. Die können anrufen und fragen, sind sie getestet, geimpft oder genesen? In aller Liebe. Verstehst du, die Leute werden immer verrückter. Je länger die Welt existiert, desto dunkler wird es in der Welt, desto grausamer wird es in der Welt. Das werde ich in den nächsten Tagen noch darüber sagen. Ich habe noch viel zu sagen, was gerade Nehemia und Esra betrifft. Was gerade in dieser Welt, in unserer Welt geschieht, ist eine Ausgeburt der Hölle. Der Teufel will regieren, will die Menschen kontrollieren, will die Menschen beherrschen. Ja, das will der Teufel regelrecht. Und wir müssen ihm ja die Hörner zeigen und ihm widersprechen. Widersteht dem Teufel fest im Glauben, so wird er von euch fliehen. Aber wenn du nicht widerstehst, da passiert nichts in dieser Welt. Deshalb, wir sind Gottes Widerstandskämpfer. Halleluja, das bin ich von Anfang an. Wir werden uns nicht alles bieten lassen. Ja, du musst von den Gläubigen ja mit weitermachen als Gläubiger, du musst kämpfen, dich nicht überwinden lassen, du musst dich nicht verhindern lassen. Das hat der Teufel versucht oder diese Feinde Israels versucht beim Nehemia. Die haben angezeigt ihn bei der Regierung, guck mal, die bauen die Mauer wieder, die wollen wieder eine Stadt aufbauen, den Tempel wieder aufbauen, die Juden wollen wieder regieren. Wir Christen müssen die Kraft des Evangeliums in uns und durch uns wirken lassen und mit unserem Leben beweisen, ich glaube. Und weil ich glaube, darum rede ich, sagt der Apostel Paulus, und darum handle ich auch. Darum lebe ich. Ja. Unser Leben muss so sein wie der Sauerteig, von dem ich kürzlich gesprochen habe. Wir müssen so richtig aufgehen. Ja. Das ist Christentum. Christen gehen auf, wie auch immer. Die sind keine Hanswurst und keine Hanseln und nichts, verstehst du? Die lassen sich mit sich nicht machen, was die Welt will. Die haben ihren Hirn und die gebrauchen ihren Kopf noch in aller Liebe. Das sind Christen. Diejenigen ohne Jesus können das nicht. Die sind Feiglinge und Weichlinge nach meiner Bibel. Die haben nicht erkannt, was für Vorteile man hat, wenn man sich auf seine Hinterfüße stellt, wenn man dem Teufel widersteht und sagt, no, 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 nein, nein, nein. Wir haben Vorteile. Und ich möchte dir heute Nachmittag diese Vorteile herausarbeiten und herausstellen. Das haben die Weltmenschen nicht. Die Weltmenschen haben keine ewige, fantastische Zukunft. Ich habe sie. Ich werde mit Christus regieren eines Tages. Ich werde bei Jesus sein und es wird blenden gehen. In aller Liebe, das weiß ich schon, weil der Heilige Geist meinem Geist das Zeugnis gibt. Es wird alles gut werden, auch wenn es alles schwierig ist. Ich habe eine Heimat im Himmel. Es erglänzt von uns schon von Ferne, dieses wunderbare Land. Ich habe einen König, einen herrlichen König, diesen Jesus Christus. Das hat die Welt nicht. Die haben den Teufel, ja, und sie dienen dem Teufel und sind begeistert, dass sie dem dienen dürfen. Denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, ein Schleimer, der verspricht und hält nichts. Das ist der Teufel. Ja, hinter uns ja, steht das Reich Gottes. Ich bin ein Teilhaber des Reiches Gottes und zwar nicht erst im Himmel, das bin ich jetzt schon. Ich weiß, das Reich Gottes ist mitten unter uns, mitten in meinem persönlichen Leben. Der Heilige Geist, die Kraft des Universums, die steuert mich. Ich darf mit dem Universum telefonieren, nicht nur bis nach Japan da unten oder irgendwo nach Vladivostok oder New York. Nein, wenn ich bete, ich telefoniere mit dem Universum, das können die Menschen nicht. Die denken, das sind Selbstgespräche. Oder wie unsere russische Schwester, die mich mal in Russland übersetzt hat, die war einige Jahre im Gulag, also in den Gefängnissen Russlands. Und zwar, sie wurde weggeführt, nur weil sie gebetet hat und die Hände hochgehoben hat und in anderen Zungen gesprochen hat. Dann haben sie mitgenommen, der KGB damals. Sie hat Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst. Ich habe Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst, Lob und Dank. Und ich werde von diesem ausländischen Geheimdienst kontrolliert und bewacht. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich sehe nicht. Und das ist das Schlimme dabei. Wir als Gläubige, wir sehen nicht. Wir sind in der Welt. Wir sind nicht von der Welt. Wir sehen nicht, wie Gott einen überwacht, wie Gott einen führt, wie Gott einen leitet, wie Gott einen segnet, wie Gott einen führt. Ja, in aller Liebe. Die Gottlosen haben das alles nicht. Warum? Ich möchte jeden Gottlosen einladen, komm zu Jesus und dann bist du auch ein Kind Gottes. Denn wie viel in Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Während die Welt immer mehr von Angst überfallen wird, von Furcht regiert wird, von diesen ganzen Terrors und Terroristen und Enttäuschung und so weiter. Ja, uns geht es besser und besser. Und je schlechter der Welt geht, desto besser geht es uns Christen in aller Liebe. Das kristallisiert sich raus. Du wirst es nicht verstehen, was ich hier sage, aber das ist so. Das ist so, denn der Herr ist mit uns. Und wir sehen nicht, die Bibel sagt, verliere nicht deinen Glauben. Ich werde dich nicht fallen lassen. Gott gibt die Seine nicht auf. Wir haben eine Zukunft. Wir, die wir Jesus kennen, haben die Macht seiner Liebe erfahren. Wir haben Freude, während die anderen trauern, jammern und klagen. Wir haben eine Hoffnung, eine fantastische Hoffnung sogar noch. Wir haben seinen Frieden, Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir sind getröstet vom Heiligen Geist. Das ist alles, was ich habe in Jesus Christus. Ich bin ein reich gesegneter Mensch, in aller Liebe, können denken von mir, was ihr wollt. Selbst wenn ich ein armer Hund wäre, ich bin so reich gesegnet, auch der arme Hund. Auch die Hunde leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. So steht es einmal in der Bibel. Weißt du, wir werden getragen. Uns geht schlecht vielleicht, uns geht es genauso wie dem Lazarus auf dieser Erde. Aber wir werden von Gott umsorgt, wir werden heimgetragen und dann sitzen wir in Abrahams Schoß und schmusen. Ja, sind vergnügt. Für uns ist das Leben nicht nur Konsum. Jetzt darf ich ins Kino, jetzt darf ich das und jetzt darf ich dort und jetzt darf ich verreisen. Nein, wir haben ganz andere Maßstäbe für unser Leben, ihr Lieben. Jesus sagt dann, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Wir sind PTL-Leute, weißt du, was das heißt? Nicht RTL, sondern PTL, preis der Lord. Menschen, verstehst du? Preis dem Herrn, PTL. Wir preisen den Herrn mittendrin in Dunkelheit, mittendrin in Trübsal. Wir rühmen den Herrn. Wer heute Jesus dient, lebt in einer anderen Welt. Das ist es so. Da macht den Unterschied aus, ja, wo man lebt. Wir leben in einer anderen Welt. Wir leben schon bereits in der Ewigkeit, für die Ewigkeit, von der Ewigkeit. Der ist bei Gott bekannt. Wer jetzt mit Jesus wandelt, der wird von Gott anerkannt. Das ist mein lieber Sohn, das ist meine liebe Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Weißt du, das ist was wert? Das kannst du nicht mit Geld kaufen, diese Würde und ja diese Adelung. Obwohl um uns ein totaler Krieg tobt, wir haben ja den bleibenden Frieden, und den uns niemand nehmen kann. Als denn Nehemia die Mauer baute, dann wurden sie umlagert von Norden, von Südosten und vom Westen und schließlich kamen noch welche von Süden und wollten auch die Stadt überfallen, aber da hat Gott verteidigt und sie mussten unverrichtete Dinge abziehen, weil Gott mit ihnen war. Weil Gott mit ihnen war. Aber mehr darüber am Samstag. Ja, wir glauben nicht nur, sondern wir haben es und wir sind es. Wir sind, ja, wir entsprechen dem Ideal Gottes, wir stimmen mit Gott überein, unser Herz ist erfüllt mit Frieden, Freude und was weiß ich alles. Und wir erheben uns wie ein Heißluftballon. Verstehst du, wie ein das ist ja leer. Aber die Hitze, die da ausgestrahlt wird, wir steigen höher und höher und dann fliegen wir eines Tages weg, so ein Heißluftballon oder ein Zeppelin. Ja? Unser Leben spielt sich in anderen Sphären ab, in einer anderen Dimension. Das kann ich den Leuten nicht erklären. Ich kann den lieben Gott auch nicht auf dem Tisch hier servieren. So sieht der Herrgott aus. Nein, er ist ein verborgener Gott. Er hört die Gebete, wenn wir in der Kammer sprechen, wo uns niemand sieht und hört und keine Abhöranlage. Die Wände sind Zementwände vielleicht, verstehst du, wir sind vielleicht im Gefängnis, aber Gott hört die Seinen und Gott versteht die Seinen und Gott hilft den Seinen. Aber die Gottlosen haben niemand. Die haben niemand, an den sie sich klammern können. Da halten sie sich an jedem Strohhalm fest, an jeden Verrückten halten sie sich fest. Verstehst du, ich muss mich nicht an jedem Verrückten festhalten, ich halte mich an den lieben Gott fest. Ja, und wir sind in der Lage versetzt, so wie ein Adler auffahren mit frischer Kraft. Und ein Adler fährt am besten und am schnellsten hoch, wenn es Gegenwind ist. Kind Gottes, wenn es Gegenwind in deinem Leben ist, dann fährst du am allermeisten hoch. Da gehst nicht in die Knie und kapitulierst du nicht und liegst nicht auf dem Bauch irgendwo. Nein, du fährst auf wie ein Adler. Und die auf den Herrn harren, die fahren auf wie die Adler und laufen und werden nicht müde. Das ist das Geheimnis. Die halten was durch. Die verkraften was. Ja, und das ist das Leben. Sie erheben sich, sie steigen auf, sind siegreich in aller Liebe, trotz vieler negativen Aspekte. Ich möchte dir sagen, auch als Kind Gottes, ich habe viele, 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 viele Probleme, aber diese Probleme nehme ich so mit links und mit rechts. Ja. Und ich lasse mich konfrontieren. Und je mehr Probleme ich habe, ich sage euch jetzt eine Wahrheit, je mehr Probleme ich in meinem Leben habe, desto mehr Herrlichkeiten Gottes habe ich in meinem Leben, desto mehr Gebetserhörungen erlebe ich. Denn wenn ich keine Probleme habe, bete ich auch nicht. Dann weiß ich gar nicht, für was ich beten soll, wofür ich beten soll. Aber wenn ich Probleme habe, erlebe ich, wie Gott eingreift aus dem Himmel, von oben. Da die Sterne streiten dann für mich, die Verheißungen Gottes kämpfen für mich. Und in diesem Leben, in dem ganzen Alltag, wo wir stecken und stehen, kann ich beweisen, dass Gottes Kraft mit mir ist. Gott ist mit mir. Wer und was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Die Botschaft von Jesus ist etwas Positives. Wir haben gesiegt, wie dieser Marathonläufer, der kommt und bricht zusammen. Und dann sagt er dort in Athen, wir haben gesiegt. Verstehst du, da ist noch gar nicht viel passiert, aber wir haben gesiegt. Das ist das Wunderbare dabei. Ich habe eine Botschaft von Jesus. Er hat es vollbracht. Er hat es getan. Es ist vorbei. Wir haben gesiegt. Und jetzt gehen plötzlich Lichter an und die Frauen brutzeln und fangen an zu backen. Vorher haben sich alles verbarrikadiert, haben Angst gehabt. Geschwister, wir haben gesiegt. Halleluja. Und das ist was Wunderbares. Jesus ist die einzige Antwort, wahre Antwort für die Probleme dieser Welt. Herr, siehst du nicht, wie verderben? Ich muss nur den Herrn rufen. Wen wollen die Gottlosen rufen? Und ich kann zu meinem Gott beten, Herr, siehst nicht wie Verderben. Und plötzlich steht der Heiland auf und sagt, Wind, sei still. Der größte Teil der Menschheit lebt in Unkenntnis von dieser Wahrheit. Wenn die Menschen wüssten, die Ungläubigen wüssten, wie gut wir es beim Heiland als Kinder Gottes haben. Ich habe es wirklich gut. Ich bereue auch nicht. Und ich habe keinen einzigen Tag bereut, wo ich mich entschieden habe für Jesus. Und das schon über 50 Jahre oder mehr sogar. Ich diene Jesus und habe nichts bereut. Es ist ein Abenteuer geworden und ich lebe ein Leben voller Überraschungen. Ich bin in einem Überraschungsclub. Ja, ich werde jeden Tag überrascht von irgendetwas Neuem, Interessanten. Die Welt, sie glauben und so weiter, dass man die Probleme nur mit Geld lösen kann. Kein einziges Problem kannst du mit Geld lösen. Kannst noch so viel Geld haben wie Heu im Heuschuppen. Kannst nicht lösen. Guck mal jetzt die ganzen Klimakonferenzen. Die fahren unverrichtete Dinge weiter. Ja, das und das und so weiter. Du, mit Geld kannst du kein Problem lösen. Die hätten schon längst die Probleme gelöst. Geld haben wir genug und können wir noch nachdrucken, wenn es sein muss. Aber mit diesem Geld kann man nichts machen. Ja? Und wenn die in der Welt Probleme sind und irgendwo Probleme, ja, mit Geld, da eine Milliarde, da ein paar Milliarden, da eine Million und dort eine Million und dann werden wir das Ding in den Griff kriegen. Nein, gar nichts. Je mehr die Welt versucht, diese Dinge in den Griff zu kriegen, desto mehr Probleme schaffen sie, neue Probleme. Ja, das ist es so. Die meisten Probleme werden geschafft durchs Geld. Man kann die Probleme nicht lösen. Arm sind diese Menschen, hatte Bismarck einmal gesagt, die nur Geld haben. Das Geld löst die Probleme dieser Welt nicht. Das ist eine Dummheit, an die glaube ich nicht. Verstehst? Ich habe meine Probleme mit Geld nicht lösen können bisher, sondern ganz anders gelöst, durch die Gnade Gottes, durch die Barmherzigkeit Gottes. Nur die Botschaft von Jesus löst die Probleme dieser Welt. Und deshalb muss man den armen Leuten, wo sie auch immer sind, in der dritten Welt oder in der vornehmen Welt, in der Amerika und in Deutschland hier, muss man Christus predigen, damit endlich mal ihre Probleme gelöst werden. Wer an das Evangelium glaubt und es tut, was er sagt, für den lösen sich die Probleme von selbst, weil Gott ein verborgener Gott ist. Gott löst die Probleme dann so vom Hinterhalt her. Das passiert so unsichtbar. Gott handelt unsichtbar, nicht sichtbar. Er tut, ja, Gott segnet die Menschen, die Gutes tun, die, ja, das Böse ausmerzen, die sagen, nein, wir machen hier nicht mit, und die schöpferisch denken. Gott segnet die Menschen, die schöpferisch denken, und die Erde brachte hervor. Ja, da passiert also von nichts. Plötzlich kommt was, plötzlich ist was da. Gott segnet die Menschen, und die lösen die Probleme, wenn sie Liebe üben, wenn sie gerecht sind, wenn sie dem Schwachen helfen. Wir lösen. Ich gebe, damit mir gegeben wird. Ich segne, damit ich gesegnet werde. Das ist das Geheimnis. Wir müssen etwas geben, nicht mehr nehmen immer. Nehmen, nehmen, nehmen. Wir sind nicht von der Familie nimm. Die alten Werte werden aufgerichtet hierbei durch Esra und Nehemia. Und die Botschaft, die mich hier bewegt, ist, wer anderen dient, aus Herzen, durch den Heiligen Geist, der löst die Probleme. Wer anderen dient, nur echte Wiedergeborene und Bekehrte lösen die Weltprobleme. Schau doch die Ungläubigen an. Sind ihre Probleme gelöst? Da geht eine Ehe nach der anderen kaputt. Verstehst du, die denken, ja, das wäre Liebe, das ist Quatsch alles, was die unter der Liebe verstehen. Die Welt kann ihre Probleme nicht lösen, können noch so brav sein. Die können es nicht lösen. Ja, nur die Nähe Gottes löst die Probleme. Mein Umfeld. Das ist nämlich, wo die Probleme gelöst werden. Die werden nicht draußen irgendwo in Afrika gelöst. Nein, die werden da gelöst, wo ich lebe, in meinem Kiez, in meiner Familie, in meinen Beziehungen. Ja, die Gläubigen, die ermutigen sich gegenseitig, die erbauen sich gegenseitig, die helfen sich und anderen. Das ist so wichtig, dass wir begreifen, was die Gnade Gottes ist. Wenn dir geholfen wurde, dann hilfst du anderen. Selbstverständlich, da diskutiert man da nicht viel. Ich habe in Heilbronn etwas erlebt, hat ein Bruder Autounfall gehabt. Und etwa 3000 D-Mark Schaden damals gehabt. Da werde ich nie vergessen, da steht ein Bruder auf, geht auf ihm zu, steckt, holt aus der Tasche, gibt ihm 3000 D-Mark, sagt, repariere dein Auto und fahr weiter. Versteht? Das ist, wie man einander dient. Da guckt man nicht auf den Geldbeutel, da guckt man nicht auf die Zeit, da guckt man nicht auf die Schwachheit oder was weiß ich, da dient man. Da geht man lang mal in der Tasche oder geht mal zur Sparkasse und hebt mal Geld ab und gibt mal dem Bruder dann 3000 D-Mark, damit er sein Auto reparieren kann, dass er nicht verzweifelt, obwohl er war schuld in diesem Unfall. Verstehst du? Er hätte selber zahlen müssen. Ja, aber dann hat ein anderer für ihn bezahlt. Ein anderer Bruder hat für ihn, ist in die Bresche gesprungen, ohne großes Aufheben, auch so heimlich, verstehst du? Er hat von Gott einen Auftrag bekommen, gibt dem Bruder 3000 D-Mark. Wer macht es schon? Von sich aus verschießt, es sei denn, dass der Heilige Geist es einem zeigt und eingibt. Nur die Täter lösen die Weltprobleme. Ich meine, die Weltprobleme in deinem Kiez, in deiner Umgebung, wo du lebst und wo du dich befindest. Nicht die ganzen Quassler da und dir daherreden, so fromm, ich werde für dich beten. Weißt du, beten alleine nützt nichts, wenn man den Menschen nicht hilft. Beten alleine nützt nichts. Wenn ich für jemanden bete, deshalb sei vorsichtig beim Beten. Bete lieber nicht, sonst musst du helfen womöglich. Verstehst du? Und sonst musst du vielleicht mitgehen, sonst musst du vielleicht ihn begleiten, die zweite Meile mit ihm gehen oder die dritte. Ja, die ganzen Politiker sind nur Plapperer, Sabberer und mehr nicht. In aller Liebe, die versprechen viel. Guck mal jetzt die Leute, die diese Flut hier bei uns in Deutschland hatten, die haben bis heute noch viele ihr Geld noch gar nicht gekriegt. Ja, und jammern und klagen, verstehst du, die machen nur Versprechen und man muss sie ständig in den Fernsehen bringen und immer wieder erwähnen, damit sie nicht vergessen werden. So ist die Welt. So ist die Freundschaft dieser Welt auch. Wahre Christen kennen die Wahrheit und wissen, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an, von Anfang an. Und nur der Herr kann das Herz verändern. Wenn der Herr das Herz der Menschen verändert, dann ist der Mensch verändert. Alles andere ist nur sabbern und mehr nicht. Nur wer das Herz verwandeln kann, löst die Probleme dieser Welt. Nur das Herz. Und deshalb ist es so wichtig, das Evangelium zu predigen. Das ist mein Auftrag, das tue ich gerne. Das machen wir im Internet und das machen wir nicht nur im Internet, sondern auch mit CDs und was weiß ich, wie wir das alles machen. Das System muss verändert werden. Das Denken der Leute muss verändert werden. Der Geist muss verändert werden. Und dann wird sich auch die Welt verändern, auch in deiner Umgebung, wo du lebst. Ja, ich bin genesen, fertig, und ich bin und genieße das Leben, verstehst du? Und die können mir erzählen, was sie wollen. Du musst nur richtig auftreten und dann gehst du deinen Weg und deine Straße fröhlich weiter. Wir sind für diese Zeit da, die Zeit der unlösbaren Probleme, Brüder und Schwestern. Die Welt ist voller unlösbaren Probleme. Nur Menschen, die aus einer anderen Welt sind, die Bürger des Himmels sind, Bürger des Reiches Gottes sind und so weiter, die Kinder des Lichts sind, die den Überblick haben, die ja aus Gott geboren sind, die ein anderes Bewusstsein haben, die fest im Glauben sind und so weiter, die einen anderen Horizont haben, die können die Probleme dieser Welt lösen. Nicht die Leute, die bringen nur Unglück. David Livingstone hat Afrika erforscht und er hat auf seinem Sterbebett gesagt, wäre ich bloß nicht nach Afrika gegangen, hätte ich Afrika nicht erforscht, dann kamen die ganzen Kaufleute, die ganzen Bankiers und so weiter, die haben die Leute versklavt, die Leute in Schulden getragen und Afrika ist verärmt. Afrika ist ein reiches Land an Rohstoffen und so weiter, aber dann diese ganzen Kaufleute und ja, diese ganzen Kapitalisten, die haben Afrika kaputt gemacht bis heute. Afrika ist reich. Was, warte mal ab, bis Afrika mal aufsteht, bis sie für ihr Recht aufsteht. Und David Livingstone sagte, ich wäre ich bloß nicht nach Afrika gegangen. Hätte ich Afrika nicht erforscht, hätte ich Afrika nie erschlossen, dann hätte wir Afrika so viel erspart geblieben. Ja. Nur die lösen die Probleme dieser Welt, die nicht fürs Geld arbeiten, die nicht für den Mammon dienen, denn wir können nicht Gott und den Mammon gleicher Zeit dienen. Nur die werden die Probleme lösen, die den Willen Gottes geschehen lassen. Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja, nur die lösen die Probleme dieser Welt, wo, bei denen Gott das Sagen hat, wo man erlaubt, dass Gott was spricht, dass Gott was offenbart, dass Gott was zeigt. Ja, nur dort werden Probleme gelöst, wo Gott erlaubt wird zu wirken. Mach, wie du das willst, dein Wille geschehe, Vater, nicht mein Wille. Wenn wir sterben sollen, dann sterben wir. Wenn wir leben sollen, dann leben wir. Und was die Leute wollen, die wollen nur ihr armseliges Leben hier auf dieser Welt retten. Ihr armseliges Leben. Wir haben ein anderes Leben, ein ewiges Leben, ein unvergängliches Leben, ein unvergängliches Erbe sogar. Ja, nur die lösen die Probleme, die ihren Glauben umsetzen und nicht nur im Gottesdienst sagen und mit dem Kopf nicken oder Amen und Halleluja rufen oder in die Hände klatschen. Verstehst? Nur die den Glauben ausleben, die gehorsam sind dem Wort Gottes, die Täter des Wortes Gottes sind, die verwandeln Wasser in Wein, wie wir am Sonntag gehört haben. Nur die machen das, die die Kraft Gottes gebrauchen. Komm ich um, so komm ich um, ich gehe. Denn Esther und Nehemia gehört, da gehört Esther mit rein, dazwischen, da sind 57 Jahre Leerlauf, und da ist Esther, die dann zum König ging und dann die ganze Geschichte gewendet hat. Eigentlich sollten die Juden alle ausgerottet werden. Ein Holocaust drohte ihnen und dann geht die Esther zum Kaiser und sagt das und das und arbeitet 3 Tage, dass hier dieses Dekret oder dieses Gesetz beseitigt wird und dass der Haman am Galgen hängt und nicht der Mardochai. Und dieses Gesetz hat sich sogar bis heute sich erhalten. Ja, was die Esther gebeten hat, als der Schirach zum Schafott ging und gehängt werden sollte, dann sagte, und jetzt wird das Gebet der Esther nach 2500 Jahren erfüllt. Die 10 Söhne Hamans sollten hängen. Die 10 Kriegsverbrecher damals vom Nürnberger Prozess wurden gehängt. Diese Geschichte ist in die Geschichte eingegangen. Da steht dieses Gebet der Esther. Und dazwischen gehört Esther, zwischen Esther und Nehemia. Diese Bücher gehören eigentlich zusammen. Natürlich auch die Propheten Haggai und Zachariah. So, wer den Willen Gottes tut, der löst die Probleme auf ungewöhnliche Art und Weise. Die lassen sich gebrauchen, um Probleme zu lösen. Die sind echte Problemlöser. Und deshalb, Kind Gottes, sei klug und ohne falsch, in aller Liebe. Lasst ruhig den Teufel die Weltprobleme lösen. Wer soll sein Pulver verschießen? In aller Liebe. Ja, der fährt gegen die Wand, die ganze Gesellschaft. Und wir sehen, wo sie gekommen sind. Die kommen nicht mehr aus der Pandemie raus. Die möchten gerne rauskommen, aber das geht nicht mehr, denn sie sind an die Wand gefahren. Da bleiben nur noch Konferenzen übrig, dann konferiert und konferiert und konferiert. Außer Späße nichts gewesen, hat mein Vater mal gesagt. Das ist reines Geld und Zeitverschwendung, sich dahin zu setzen und Zeit zu vertrödeln auf diesen Konferenzen. Wir warten mal ab, bis der Teufel mal alles verpulvert hat. Und bis die Stunde Gottes gekommen ist, die Stunde Gottes kommt für sein Volk. Gott hat dem Volk Gottes eine Zukunft verheißen, eine sehr schöne und fantastische Zukunft. Der Messias wird kommen. Und gerade der Tempel musste gebaut werden, damit der Messias kommt. Die Juden mussten in Israel sein und sich verwirklichen und was weiß ich, und Jerusalem wieder aufbauen, damit der Messias kommt. Ja, der Messias wird kommen. Warte mal ab, die Stunde Gottes, bis Gott uns den Befehl gibt, die Trümmer aufzubauen. Wir sollen nicht früher anfangen, bevor Gott uns nicht den Auftrag gegeben hat, Und jetzt ist die Stunde gekommen, nach 70 Jahren die Trümmer Jerusalems wieder aufzubauen, die Scherben wieder zusammenzusammeln. Erst wenn Gott mit uns ist, geht es mit uns aufwärts und vorwärts. Das verändert unsere Situation so. Wenn Gott mit uns ist, Gott hat dem Volk Gottes eine Zukunft gegeben. Ihr werdet nicht immer im Gericht sein. Ihr werdet nicht immer leiden. Ihr werdet nicht immer die Trübsal haben. Und ihr werdet nicht immer in Drangsal sein. Das geht einmal vorbei. Die Zeit der Gnade bricht an. Halleluja. Verändert deine Situation und unser Leben wird voller Erfüllung, wenn die Stunde Gottes gekommen ist. Ja, Gebet. Was bedeutet das, wenn ich bete? Ich will euch einfach sagen, ich bete nicht, oh Gott, lass den Willen der Menschen im Himmel geschehen. Nein, ich bete, lieber Gott, lass den Willen, deinen Willen hier auf Erden geschehen. Wie ein Vater unser heißt, nicht im Himmel und nicht irgendwo. Hier auf Erden soll der Wille Gottes geschehen. Durch mich, durch dich, durch uns, wo wir leben und uns bewegen. Wenn wir schwach im Gebet sind, sind wir überall schwach. Nur nebenbei zum Thema Gebet. Heute schauen wir zuerst diese Bücher Esdra und Nehemia an. Viele Juden, etwa 50.000, kehrten 70 nach Christus zurück aus der Gefangenschaft. 70 Jahre später, 80 Jahre, eigentlich 80 Jahre insgesamt, wenn ich so zusammenrechne. Sie kehrten aus Babylon nach Israel zurück. Und drei Wellen kamen sie zurück. Also nicht auf eine Welle. Wir dürfen nicht gleich denken, alle auf einmal. Nein, Paulus sagt, wir werden nicht denen zuvorkommen, die schon und werden erdrückt. Nein, auch die anderen, die schon verstorben sind. So verschiedene Wellen. Wir kommen nach Hause, Welle um Welle. Und es galt nicht nur Jerusalem wieder aufzubauen, sondern das Volk sollte auch geistlich gesund aufgebaut werden. Die Gemeinschaft des Volkes Gottes sollte wieder hergestellt werden. Und da ist Esdra sehr, dieser Esdra ist sehr aktiv. Er sammelt alle alten Schriften da, was die Bibel gesagt hat oder Salomos Schrift. Und er ist der Schriftgelehrte. Von ihm kommen die Schriftgelehrten nachher später, die nur noch die Bibel studieren. Aber das ist viel zu wenig, nur noch die Bibel studieren. Dieser Esdra hat die Bibel nicht nur studiert und wo das alles herkommt und wer dahinter steckt und so weiter. Nein, er hat auch daran gearbeitet, dass das verwirklicht wird. Dann hat er gesagt, diese heidnischen Frauen, die haben hier bei euch nichts zu suchen. Und da haben sich getrennt, die Leute, diese heidnischen Frauen. Stell dir mal vor, er war für Ehescheidung. Die aus Babylon haben sie mitgebracht oder aus Somalia irgendwo, diese heidnischen Frauen, was da in den 70 Jahren passiert ist. Die müssen sich trennen, sich reinigen, damit sie Gott begegnen können. Das ist sehr wichtig. Wenn du Gott begegnen willst, musst du dich reinigen von allem Unflat. War ein deutsches Wort, aber trotzdem, ja. So, wenn wir die Bibel nicht kennen, kennen wir Gott nicht. Deshalb war es so wichtig für den Esdra, dass sie das Wort Gottes kennenlernen. Und erst nach der Septuaginta, am Anfang war Esdra und Nehemia ein Buch, aber nach der Übersetzung der griechischen, hebräischen Bibel ins Griechische durch die Septuaginta, dann wurde es getrennt, die zwei Bücher Esdra extra und Nehemia extra. Sie behandeln aber den gleichen Zeitabschnitt und ergänzen sich nur gegenseitig. Der eine ist für das geistliche Wohl und der andere ist für das irdische Wohl zuständig, für das die Mauer gebaut wird, dass der Tempel gebaut wird und der andere ist für den Gottesdienst. Der Unterschied zwischen den beiden Büchern besteht, dass das im ersten Buch der Schriftgelehrte Esdra arbeitet und im zweiten der Landpfleger Nehemia die Hauptrolle hat. Nur damit ihr es so, wenn die Bibel liest, ist hochinteressant, sehr aktuell, dieses Buch, für unser praktisches Leben, wenn wir das umsetzen. Geht nach Hause und liest mal die Bibel nachher. Und trotzdem haben die beiden Männer Hand in Hand zusammengearbeitet und für das gleiche Sache gekämpft. Die beiden Bücher bilden die Fortsetzung von der Chronik, also wo das Königreich aufhört und dann wieder zurückkommen aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist die Fortsetzung. Und dazwischen arbeitet auch noch der Prophet Haggai, der Prophet Zacharia und der Prophet Maleachi. Warum geht es euch so schlecht? Dann sagt dieser Maleachi, die Botschaft Gottes, weil ihr Gott betrügt, weil ihr Schwindler seid. Ihr wollt von Gott gesegnet werden, aber ihr tut nichts für Gott. Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus und dann werde ich die Fenster des Himmels auftun, sagt der Herr, und ihr werdet den Segen wieder in Hülle und Fülle haben. Manche denken, das muss ich sofort, sobald, wenn ich das erste Mal meinen Zehnten zahle, dann werde ich gleich gesegnet. Vergiss es. Du musst mal 10 Jahre Zehnten zahlen. Und dann kannst du eines Tages kommen und kannst sagen, lieber Gott, ich bin dir treu, ich habe meinen Zehnten regelmäßig gezahlt und jetzt bist du dran. Nicht nur jetzt schnell dass wenn du hörst, dass wenn du Zehnten zahlst, dass du von Gott gleich gesegnet wirst. Weißt du, den Segen kann man sich nicht verdienen, ist es Gnade. Aber einfach die Dankbarkeit zeigen, dass du Gott dankbar bist, dass du dein Geld einteilst in 10 Teile und 1 Teil ist für Gott und 9 Teile für dich. In aller Liebe. Ist nicht mein Thema heute. Und sie haben, Zacharia, Haggai und Maleachi, sie haben die in Arbeitsgemeinschaft eng zusammengearbeitet mit Esther und Nehemia. Und diese Bücher sind so wichtig, sonst würden wir die halbe Geschichte nicht verstehen. Warum, wieso ist das und das und das passiert? Woher kommen die Pharisäer? Woher kommen die Schriftgelehrten? Was ist mit dem Gottesdienst im Tempel her, wo Jesus sich so mit diesen Leuten auseinandergesetzt hat? Und Esther und Nehemia sind 2 geschichtliche Dokumente, die uns Aufschluss geben über Palästina, über den Wiederaufbau des Tempels und Jerusalems und dann die Makkabäerkriege. Was hat das wieder auf sich? Die Apokryphen. Die Bücher Esra und Nehemia umfassen etwa 100 Jahre, eine lange Zeitspanne. Und beginnend mit der Heimkehr der ersten Gefangenen unter der Leitung von Zerubabel 536, Kapitel 1 bis 2 könnt ihr das nachlesen im Esra und so weiter. Und dann im zweiten Abschnitt sehen wir weiter die Heimkehr durch Nehemia. Er war Mundschenk bei dem Perserkönig um das Jahr 433. Nehemia Kapitel 13, Vers 6 könnt ihr nachlesen, diese Geschichte. Er hat die Nachricht gehört in Jerusalem, da geht es die Geschichte, dieser Aufbau gar nicht vorwärts. Eigentlich sollten sie schon, da sollte schon alles stehen, aber es geht gar nicht vorwärts. Er ist traurig und dann fragt ihn sein König, wo als er dann Wein ausschenkt nach 4 Wochen oder nach 1 Monat. Ja, Nehemia, du bist so traurig, hast dich zwar gesalbt und gecremt und gepudert, aber irgendetwas stimmt mit dir nicht. Ja, sagt er ganz diplomatisch, und wir sehen, man kann von diesen Leuten lernen, wie gehe ich um, wenn ich eine Bitte vortrage, sehr diplomatisch, dann sagt er, ich kann gar nicht so glücklich sein, wenn die Gräber meiner Väter geschändet sind, wenn die Tore der Stadt meiner Väter zerstört ist, ich kann es nicht. Und dann sagt er, da fragt der König und die Königin, was können wir für dich tun? Und dann darf er seine Bitte vortragen. Wir sollten nicht vorher bitten und mit Gott reden und lieber Gott, mach das, mach das, mach das, mach das. Dieser himmlische König, muss er aufmerksam auf uns werden. Ja, was ist mit dir los? Du bist so traurig heute. Du kannst nicht lachen, du jubelst nicht, du singst nicht. Dir ist das Singen vergangen. Man hat dir das Singen sogar verboten. In der Kapelle war sogar das Singen verboten. Als wir die Beerdigung dort hatten, sogar das Singen, stell dir mal vor, wenn der Sänger da oben bei der Orgel steht und singt, auch das darf nicht sein, verstehst du, da könnten welche Viren runterfallen. Ach, so ein Quatsch, verstehst du? Aber so ist es. Irgendwas stimmt da nicht, verstehst du? Irgendwas stimmt da nicht. Und dann sagt er, ja, das ist so weit, also, und dann hat dieser Kyros und so weiter das Edikt erlassen, dass der Zerubabel nach Hause geht mit circa 50.000 Gläubigen oder Gefangenen, die ex-gefangen waren. Mit ihnen baut er dann den Altar auf, feiert das Laubhüttenfest und ja, den Tempel wird aufgebaut und dann versucht der Teufel die Arbeit zu unterbrechen. Der Teufel will unseren Dienst unterbrechen, wie auch immer. Darfst nicht mehr singen, darfst nicht mehr beten, darfst nicht mehr aufstehen, darfst nicht mehr sitzen, du darfst gar nichts mehr. Was darfst du noch? Verstehst du? Nur noch dem Staat die Steuern zahlen. Hier beginnen dann die Propheten Haggai und Zacharia ihre Wirksamkeit und sie nehmen die Leute wieder die Bauarbeit auf. Was? Wir brauchen wieder den prophetischen Geist, wir brauchen wieder Vision für das Volk Gottes. Gott gibt sein Volk nicht auf, das Volk Gottes hat eine Zukunft. Und diese Propheten Haggai und Zacharia, das haben wir das letzte Zeit sowieso betrachtet, weißt du, die machen dem Volk Mut. Leute, dient weiter dem, arbeitet für den Herrn. Unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Kein Wort fällt umsonst auf die Erde. Selbst wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde feuchtet und so weiter, so ist auch mein Wort, sagt der Herr. Es ist nichts umsonst. Der Teufel möchte uns weiß machen, es ist alles umsonst, es ist alles vergeblich. Nein. Und dann wird die Passafeier angesetzt am 14. Tag des ersten Monats. Und dazwischen ist eine Lücke von 57 Jahren. Weißt du, der Teufel versucht uns ins Abseits zu schieben, dass wir nichts mehr arbeiten, 57 Jahre. Dass wir keinen Mut mehr haben, dass wir keine Freude haben, bis dass der Heilige Geist wieder neu aufgreift und sagt durch die Propheten Zacharia und Haggai, dann geht's wieder weiter. Esdra geht nochmals nach Babylon und er kehrt zurück mit 1800 Deportierten nach Jerusalem zurück. Das sind die Priester, die Leviten und noch Leute, die ins Herz von Gott bekommen haben. Wir sollten zurückgehen. Nicht alle Juden, die in der Gefangenschaft waren, sind nach Hause gegangen. Da sind so viele noch in Babylon geblieben. So viele, so viele. Und ja, er geht nach Hause nach 12 Jahren hier. Da war eine Lücke. Im Buch Esra und Nehemiah dazwischen sind 12 Jahre. Ich weiß, die sind nicht nach Hause gegangen. Nur die, die ihr Herz bekommen haben, vom Heiligen Geist gewirkt worden sind, die diese Vision bekommen haben, wir sollten nach Jerusalem gehen. Das ist nicht unser Platz hier in Babylon. Nehemiah erhält dann die Kunde von dem Elend in Juda und in Jerusalem und er reist nach Jerusalem im Auftrag des Königs und die Mauer steht in 52 Tagen. Weißt du, sie haben alles zusammengefügt, alle Ritze wieder zusammengekittet und die Tore wieder eingesetzt. Esdra und Nehemiah sind echte Bücher, Bibelbücher. Also das ist nicht irgendwie ein Roman, wo jemand eine Geschichte niedergeschrieben hat. Die sind echt und wird bestätigt durch die Propheten Haggai. Weißt du, eine Sache in der Bibel wird bestätigt durch 2 oder 3 Zeugen. Auch das, was du erfährst, was du erlebst, was dir gepredigt wird oder vorgegaukelt wird, das muss durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. In aller Liebe. Die Botschaft dieser Bücher ist zusammengefasst in 2 Worte. Turmbau und Reformation, oder Tempelbau und Reformation. Und die Vorbedingungen dazu waren, dass sie völlig zu Gott zurückgekommen sind. Nur die sollten nach Hause gehen. Die anderen sollen dort bleiben, wo sie sind. So wie die Bibel sagt, wer feige ist, wer dumm ist, oder wer frisch geheiratet hat, der soll nicht in den Krieg ziehen, in der Geschichte von Gideon. Verstehst du? Nur die, die wirklich ein Feuer im Herzen haben, die fahren auf wie ein Luftballon. Oder Feuer, die steigen auf. Und wir sollen also wirklich gewissenhaft sein und so weiter, die Gewissheit erhalten, ist Gott für uns. Und dann die Gebote und die Gesetze Gottes aufarbeiten, dass wir wieder dort sind in der Spur Gottes, dass wir nicht irgendeine eigene Sache kochen, sondern nach Gottes Rezepte leben, nach Gottes Bedingungen unser Leben gestalten. Und außerdem wollen die beiden Bücher zeigen, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft heimführt und wie er sie wieder etabliert in der alten Heimat, wie sie ihren Platz finden. Jede Rückkehr zu Gott beginnt mit der Aufrichtung des Tempels, mit dem Altar, mit dem Gottesdienst. Auch deine Rückkehr zu Gott beginnt mit dem Tempelbau, mit dem Altar und mit dem Gottesdienst. Mit deinem Gottesdienst steht dein Leben und fällt, ja, wie dein Gottesdienst ist. Wenn du den Herrn lieb hast und gerne hast und so weiter, dann wird dein Leben ein gesegnetes Leben sein. Ich werde nie vergessen, ich bin in Spanien, in Saragossa, da kommt, ich besichtige die Kirche, den Dom dort, und dann kommt ein Geschäftsmann, legt seinen Koffer hin, ein 2-Reiher Seidenanzug, verstehst, kniet sich hin und betet, und er steht da auf dann und guckt, dass wir, weil wir so dumm geguckt haben als Touristen, und dann sagt er, wissen Sie, ich habe heute eine ganz wichtige Entscheidung, ich brauche den lieben Gott. Ja, als Geschäftsmann hat sich nicht geschämt, hinzuknien vor dem Altar und zu beten, seinen Koffer hinzustellen. Dass Gott, ich stehe in der Entscheidung, ich muss was tun. Menschen, die Gottesdienst haben, die nicht nur in die Kirche gehen, sondern die wirklich Gott von Herzen, Seele und Leib dienen. Und es muss uns bewusst werden, in dem Augenblick, wo du anfängst, Gott zu dienen, du hast einen Widersacher, den Teufel auf die Pelle. Diesen Sanballat, so hieß dieser samaritische König oder Statthalter. Er war ein Verehrer des Mondgottes, verstehst du? Ich kann viel darüber sagen. Mondgott, verstehst du? Diese Hammer und Sichel, verstehst du? Oder was auch immer ist. Ja, dann waren noch dieser Tobia und dieser Amoriter und so weiter und dieser Gesim, der Araber, und sie setzten zu, verhinderten, wollten unbedingt verhindern, dass Israel nicht, dass die Juden nicht mehr weiter den Tempel bauen. Sie hinderten das Volk Gottes von der tatkräftigen Arbeit, Arbeit im Reich Gottes. Der Teufel will dich hindern. Die Lahmarschigen, die werden nicht hindern. Tür sind gerade sowieso in seine Hände. Aber die Fleißigen, die Eifrigen, die besonders Heiligen, die wird er hindern und versuchen wollen, wo er kann, dass sie ja nicht in die Kirche gehen. Und du musst aufpassen, dein Gottesdienst, das war bei uns immer so. Weißt du, der Teufel versucht zu hindern, sobald wir in den Gottesdienst gehen wollten und gerade auf dem Weg zum Gottesdienst waren, da haben dem Kind in den Windeln gemacht oder da kam ein Anruf oder da kam dies und da kam das. Der Teufel versucht auf alle raffinierte Art und Weise dich zu verhindern, dass du nicht so schnell wegkommst. Und dann haben wir angefangen, wir werden uns nicht unterkriegen lassen, wenn ein Anruf kommt. Ich hebe sowieso Sonntagmorgens keine Anrufe, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Warum? Weil das mir so wichtig ist. Und der Teufel kommt dann, weißt du, ich habe keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Na, na gut, dann behalte diese Unlust. Du musst mir nicht sagen, dass du keine Lust hast, in den Gottesdienst zu gehen. Dann kannst du nächsten Sonntag kommen. Ja, nur nebenbei. Und es sind die Einheimische, deren nicht israelitischen Vorfahren waren, sie waren selbst verschleppt vor 100 Jahren von den Assyrer und so weiter. Sie wurden selbst dort in das Land gepflanzt und ausgetauscht. Die Bevölkerung wurde ausgetauscht. Als die nördlichen Stämme Israels dort nach Assyrien in die Verbannung gingen. Und sie stören jetzt andere. Sie wissen, wie das ist, wenn man in einem Land verbannt ist, wenn man als neu ankommt und was aufbauen möchte. Die wissen selbst, aber ich will hier etwas sagen. Verletzte Menschen verletzen andere. Und die meisten Leute, die andere Leute verletzen, die dich vielleicht verletzt haben in der Vergangenheit, das waren selbstverletzte Leute. Deshalb ist es so wichtig, störe dich nicht an diesen verletzten Leuten, die irgendwo verletzt sind, die selbst in die Gefangenschaft mal gekommen sind und jetzt versuchen sie anderen, die zurück wollen, aufzuhalten, die haben vergessen, dass sie selbst mal so in der Patsche saßen, dass sie selbst nicht mit den Problemen fertig wurden. Zuerst boten sie diese Samariter, sie boten listig ihre Hilfe an, wir werden ihnen helfen, dürfen wir ihnen helfen, verstehst? Sei vorsichtig, wer dir helfen will. Das kann der Teufel sein. Und der Teufel kommt als Schleimer. Ja, zuerst boten sie listig ihre Hilfe an, bei dem Arbeiten und so weiter, und gaben vor, sie wollen denselben Gott anbeten, sie wollen denselben Gott dienen, verstehst du, hier, so fromm reden sie. Aber diese Juden, Esra und Nehemia, wiesen sie ab, und sie sagten, nein, der Kyros hat uns berufen, wir sind vom König berufen, wie auch immer, und so weiter, und wir werden von unserem Recht Gebrauch machen, und er hat uns erlaubt, den Tempel zu bauen, und wir werden den Tempel bauen. Und daraufhin vereilten erst die Gegner den Wiederaufbau über mehrere Jahre, bezahlten sogar die Leute, damit sie nicht gestört werden. Sie selbst haben nicht gestört, aber sie haben Leute bezahlt, dass sie gestört werden und gegen das Projekt sich ausgesprochen haben. Die Heimkehrer wurden so ermutigt, als dann dieser ganze Widerstand kam. Die haben sich auf den Kyros berufen. Der Kaiser hat uns das gesagt, wir sollen aufbauen. Wir sind im Auftrag des Kaisers hier. Und der Kaiser hat uns sogar Mittel gegeben. Und wir werden aufgehalten. 8 Jahre wurden sie aufgehalten. 8 Jahre, bis Gott wieder was ganz Neues anfing mit ihnen. Kaum echte Fortschritte haben sie gemacht. 8 Jahre, verstehst du, es ging nicht vorwärts. Und dann haben sie noch einen Brief geschrieben an den Kaiser. Ist das wirklich wahr? Haben Sie die Genehmigung? Wer hat Ihnen die Genehmigung gegeben? Du siehst, so schlau ist der Teufel. Zuerst, wir wollen Ihnen helfen. Wir wollen Ihnen helfen. Und dann hat dieser König festgestellt, ja, der Kyros hat hier einen Befehl gegeben, die Stadt soll gebaut werden und dergleichen und so weiter. Und die wollen da vernichten, zerstören, dass es nicht gebaut wird, das Volk da, diese Ansiedlung da, die Samariter. Und hier muss man das Buch Esther nehmen. Das ist genau die Zeit gewesen, wo die Juden ausgerottet werden sollten von diesem Haman. Die Zeit Esther, verstehst du, das Holocaust. Man hat so viel Feindschaft gesät, Antisemitismus. Dort begann Antisemitismus zuallererst. Und die haben versucht aufzuhalten, 8 Jahre lang, bis Gott wieder was ganz Neues anfing. Ein weiterer Versuch, den Bau zu verhindern. Ja, dann heißt es, die Leute aus dem jenseits vom Euphrat, die haben versucht zu blockieren. Der Teufel versucht zu blockieren. Ja, wir kommen von drüben. Verstehst du, wir haben die Erkenntnis. Hat dann in einem Schreiben an Darius, beschweren sie sich über die Aktivitäten der Juden, dass sie wieder aufbauen. Die wollen den Tempel aufbauen, um Himmels Willen. Wir haben nichts gegen die Mauer, aber den Tempel. Verstehst du, der Teufel stört sich an deinem Gottesdienst. Der stört sich nicht an deine Hütte. Deine Hütte kannst du bauen. Und deshalb lesen wir in Maleachi, ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber mein Haus liegt brach. Weil sie Angst gehabt haben, da werden wir wieder angezeigt werden, wenn wir am Tempel bauen. Kyros hatte diese Arbeit durch ein Edikt genehmigt, das haben sie festgestellt. Und dann wurde dann bestätigt, und die Arbeiten dürfen nicht länger behindert werden. Und da hat Nehemia und Esra wieder Mut gefasst. Du brauchst wieder eine Bestätigung von irgendwoher, irgendein Fall. Und es ist so wichtig, dass du diese Bestätigung hast. Gott wacht über sein Volk, über seine Kinder, dass seine Sache weitergeht. Weißt du, Gott lässt nicht die Sache untergehen. Das weiß ich aus meiner Geschichte, aus meinem Dienst. Gott lässt die Gemeinde nicht untergehen. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Das hat der liebe Gott gesagt, und der Heiland. So, er hat seine schützende Hand durch die Jahrhunderte über das Volk Israel gehalten und hält auch über die Christen das Volk. Auch wenn die Verführung und das Verderben und der Verfall so groß ist, verstehst du? Gott wacht über sein Volk. Und immer wieder gibt es eine Reformation und gibt es wieder einen neuen Tempelbau, neue Gemeinden entstehen. Ja, da war dieser Wycliffe, Bibelübersetzer in Böhmen, da die Bibelübersetzer waren, oder in England, und dann waren Wycliffe, dann waren, ach, die ganzen Brüder, kam Reformation, da kam Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung, dann kamen die Wiedertäufer. Weißt du, Gottes Werk wird nicht untergehen. Es kostet viel Blut und viel Tränen, aber Gottes Werk wird nicht untergehen. Das Reich Gottes bedarf Männer und Frauen, die sich ihrer Aufgabe bewusst sind und die sich die Sache Gottes zu Herzen nehmen. Die Lauen und Trägen sind untauglich, das Werk Gottes zu treiben, meine Lieben. Um Gottes Sache erfolgreich durchzuführen, ist nötig Schwert und Kelle. Das war hier bei diesen Leuten, beim Nehemiah, Schwert und Kelle. Einfach Schwert, und in der anderen Hand haben sie die Kelle gehalten oder das Schwert. Versteht? Wir müssen hart sein. Schwert und Kelle. Ja. Und wer das Schwert am Blut vergießen schont, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, steht in der Bibel. Und nur so kann man die babylonische Gefangenschaft überwinden und beenden. Mit Schwert und Kelle. Dass du arbeitest am Werk des Herrn, und sobald ein Feind aufsteht, zeigst nicht die Kelle, sondern zeigst das Schwert. Was mir auffällt, nicht alle Gefangenen von Babylon sind heimgekehrt. Vermutlich erweckte Gott in einigen von ihnen den Wunsch dazu, heimzugehen. Ja, heimzukehren. Die Juden, die in Babylon aber blieben, und da blieben viele Juden, nach der Freilassung, da haben sie sich zerstreut im ganzen Reich, der Perserreich damals, und so weiter. Und die wurden aufgefordert hier von Nehemia und Esra, gut, wenn ihr nicht nach Hause geht, gebt wenigstens eine gute Spende. Und sie haben dann Wertgegenstände geschickt, Güter geschickt, Opfern geschickt und Spenden geschickt, damit das Werk Gottes vonstatten gehen kann. Weißt du, wir können Gott auch aus der Fremde dienen. Wir müssen nicht gleich nach Jerusalem gehen. Die Stillen im Lande, die sind Gott auch wichtig. Und die Stillen im Lande haben Jesus sogar vom Kreuz abgenommen. Das ist ja Josef von Arimathäa und Nikodemus. Die sind wichtig, die Stillen im Lande. Die in Babylon bleiben. Wir dürfen die Leute nicht verdammen, wenn sie nicht gleich mit uns mit nach Jerusalem ziehen. Das schickt wenigstens eine gute Spende. Ja, schickt uns Gaben, schickt uns dies und schickt uns das. Ermutigt uns, legt ein gutes Wort beim Kaiser ein. Also auch nicht israelitische Nachbarn halfen mit den Spenden freiwillig. Wir müssen diese Geschichte verstehen mit Mardochai. Das soll das Holocaust sein. Und dann wurde das Schwert umgedreht, der Spieß umgedreht, dass sie dann den Juden halfen, dass sie begeistert waren. Und die Juden zerstreuten sich im ganzen Land. Im Estherbuch, deshalb diese Geschichte knüpft hier jetzt an. Die waren begeistert. Wir helfen den Christen, wir helfen den Brüdern dort in Jerusalem. Und bei der Rückkehr des Volkes Gottes ging um die Errichtung einer ganz neuen Gemeinschaft nach der Inspiration, Führung und Fügung Gottes. So wie bei Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Interessant ist, die Rückkehr, die begann zuerst mal mit den Priestern und den Leviten an der Spitze. Da marschiert so eine Kolonne, so ein Truck, go west. Verstehst du? Und die gingen west. Ja, auf die andere Seite von Euphrat. Ja, und drei Stämme bildeten da die Führung unter dem Zerubabel, der Stamm Juda, Benjamin und Levi. Und man sagt, da sind doch nicht alle Israeliten nach Hause gegangen, doch. Und die haben dann die ganzen Listen aufgelistet und haben festgestellt, ja, manche wissen nicht mehr, von wem sie abstammen. Manche wissen es nicht. Verstehst du, da ist dieser Stammbaum verloren gegangen, der hat sich vermischt. Und die Formulierung heißt es, und alle übrigen aus Israel zogen mit diesen 50.000. Nicht nur aus Stamm Juda, Levi und Benjamin. Nur, und alle aus dem Stamm Israel. Du siehst, der Rest geht nach Hause, auch wenn er es nicht weiß, zu welchem Stamm ich gehöre. Ist gar nicht so wichtig. Ausgeführt wurde sie zunächst durch Zerubabel, dem Fürsten, hier über die Anleitung, den Befehl hatte, Jerusalem zu bauen. Er war ein Nachkomme Davids. Und immer wird ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzen. Wir erleben das buchstäblich. Gott wacht über sein Volk. Gott gibt sie nicht auf. Es zeigt, dass die Heimkehrer ganz Israel waren, auch wenn so drei Stämme vorne anmarschieren und einer aus dem Haus Davids war. Den vollen Umfang von 12 Stämmen waren, wird dadurch hier angedeutet, wie beim ersten Exodus. Die Laien werden danach nach Familiennamen und Heimatsort aufgezählt, wo sie herkommen und aufgeführt. Und 4 Priesterfamilien, die Leviten, die Sänger, die Torhüten und die Tempeldiener, die kamen dann extra, die sind extra aufgezählt. Leute, die eine nicht bestimmte Abstammung nachweisen konnten damals, in der babylonischen Gefangenschaft geht vieles unter, nach 3 Generationen. Ja, da geht so vieles unter. Da kamen auf der Liste, steht drin, 42.360 Personen wurden zusammengestellt, deren Identität nicht mehr nachweisbar ist. Aber Sie wissen, meine Vorfahren kommen aus Israel, aus Palästina. Und sie werden aufgezählt, die Heimkehrer hier. 42.000. Dann kamen noch 7.337 Sklaven, die werden auch aufgezählt, auch die Sklaven werden aufgezählt. Keine Klaue bleibt zurück, hieß es beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und 200 Sänger, also es waren dann insgesamt 50.000, die mit Zerubabel zurückkamen, in 3 Zügen. Für Esra und Nehemia war der Beginn des Gottesdienstes das Wichtigste, unter der Führung, interessant, Jeschua, also Josia, verstehst du, oder Josef, verstehst du, der führt an, so ein Hinweis schon auf Jesus und dann der Zerubabel. Und da wird erwähnt, dass sie dann regelmäßig dann diese Feiertage, diese jährlichen Feiertage eingeführt haben, jeweils am 7. Monat, wie damals in Alt-Israel, das noch unter Moses war. Und sie stellten die Gemeinschaft wieder her. Wir wollen treu sein, unserem Gott dienen, nicht wie unsere Väter. Verstehst du? Wir haben genug gebüßt, genug Lehrgeld bezahlt. Wir wollen anders sein, als unsere Väter waren. Ein reumütiges, bußfertiges Volk kommt zurück aus der Gefangenschaft. Sie hatten ihre Lektion gelernt, ihr Lieben. Der Wiederaufbau des Tempels geht voran. Und was auch interessant ist, sie holten Baumaterial, vor allem das Holz aus Libanon, wie beim ersten Tempel, beim Salomo von Libanon, das Holz geholt, sie wollten genauso handhaben, wie ursprünglich es war. Und es ist wichtig, wenn wir wiederhergestellt werden wollen, wir müssen genau zum Anfang des Daseins zurückkommen, wie es am Anfang war, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Ja. Im 2. Jahr nach der Heimkehr wurden die Leviten dann eingesetzt als Bauleiter für das Projekt. Dann in einer Zeremonie gemäß der Anweisung vom König David wurde dann gezeigt, wie der Gottesdienst feiert. Die 200 Sänger, die haben angefangen Psalmen zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Das wurde alles eingesetzt. Viele jubelten über diesen Neuanfang. Und dann gibt es ein Problem. Und viele Ältere der Priester von damals und Leviten und so weiter und Sippenälteste, also Häuptlinge, die haben den ursprünglichen Tempel gesehen. Dieser Tempel ist nicht so, wie der erste Tempel war. Der ist nicht so schön. Dann muss der Prophet Herr Haggai auftreten und die Leute ermutigen. Und der Haggai sagt, und das letzte Haus wird herrlicher sein, als das erste war. Und warum? Weil Jesus nachher kommt im zweiten Tempel. Jesus kommt in diesem Tempel und ist herrlicher als das erste Haus. Weißt du, man muss die Sache prophetisch sehen, nicht wie es war. Weißt du, es ist eine Bruchbüte, ein paar Ruinen, ein paar Säulen stehen da und das ist alles. Zerubabel und Joshua und das Volk wurde durch Haggai ermutigt, die Arbeit fortzusetzen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Zerubabel und Joshua begannen auf Drängen des Propheten Haggai und Zacharia mit dem Bauarbeiten und nach der Fertigstellung des Tempels im 6. Jahr des Königs Darius wurde ein großes Fest gemacht. Da wurde Prominenz eingeladen. Und da heißt es auch hier, achteten die Juden auf ihre Identität. Wir sind Juden und nur für Juden ist der Tempel da. Nicht nur für die Heiden oder Gottlose und so weiter. Für die ist der Vorhof nur da. Die dürfen im Vorhof kommen. Aber es war ein großes Fest. Sie haben genauso gemacht, wie es am Anfang war. Und die Israeliten, so lese ich hier weiter, die Priester und die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenbocken nach der Böcklein, nach der Zahl der Kinder Israel, der Söhne Israel. Verstehst du? Sie glaubten an der Heimkehr, an der totale Heimkehr der Kinder Israel. Israel ist zurückgekehrt, weil manche Leute sagen, ja, Israel muss noch zurückkehren. Nein, die sind schon zurück. Pfingsten waren auch alle aus diesen Stämmen wieder alles zurückgekommen am Pfingsten. Wir hören in unserer Muttersprache die großen Taten Gottes hören. Das war Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes. So, nur ganz schnell, auch bei der Organisation der Arbeit und Organisation, da waren die Priester und Leviten vorne an und sie richteten, heißt es hier bei mir, wie es im Buch Mose geschrieben steht, sie achten es genau, dass sie nach der Tora das alles so handhaben. Dementsprechend bringen sie auch das Passahopfer, das Fest der ungesäuerten Brote wird gefeiert und so weiter. Die haben sich dann von denen abgesondert, von der Heidenart und Weise. Und Esther war ein Priester, ein Schriftgelehrter und ein Kenner des Gesetzes Gottes und ein direkter Nachkomme Moses und Aaron, verstehst du, aus dem Levitenkampf heraus. Er versucht wieder zurückzubringen, das Volk Gottes, wo es mal alles verloren hat. Wenn Gott unsere Geschichte wieder aufknüpft, macht er genau da weiter, wo er gestern aufgehört hat. Da macht er genauso weiter. Seit Cyrus die Juden freigelassen hat, sind 80 Jahre insgesamt vergangen, der Gefangenschaft und so weiter, 80 Jahre. Das ist schon lange Zeit. Geht nicht von heute auf morgen auf diese Freilassung, bis der Tempel steht und so weiter. Und Esra geht hier im Auftrag des Kaisers zurück nach Jerusalem und hat der Kaiser befohlen, halte das Gesetz ein. Warum? Weil für die Perser war es sehr wichtig, dass die Völker, die sie unterjochten, dass sie von den Völkern auch gesegnet werden durch ihre Religion, denn jedes Volk hat einen anderen Gott. Und sie haben fest geglaubt, der Gott Jehova, der Gott Israels, das würde sie segnen. Und deshalb macht genauso, wie euer Gott euch befohlen hat. Er wird sogar der Kaiser befiehlt es, die Regierung befiehlt es. Und mit einem Beglaubigungsschreiben geht er zurück. Und auf dem Weg nach Babylon schließt sich noch mehr Leute an und sie gehen auch zurück, die fühlen, wir sollten dort sein und nicht hier, wo wir jetzt gerade sind. Hier sind wir auf verlorenen Posten. Esra konzentriert sich nicht nur auf die Erforschung der Worte Gottes, des Gesetzes, sondern auch auf ihre Praktizierung. Wie kann man das umsetzen? Und auch wir müssen regelmäßig daran arbeiten, wie setze ich das Reich Gottes um? Wie taufe ich? Wie segne ich? Wie salbe ich die Leute mit Öl? Wie mache ich das alles? Für diesen Esra, obwohl er ein Schriftgelehrter war, war nicht der Buchstabe das Wichtigste, sondern die gelebte Realität. Den Personen damals hier, die Gott dienten, lag sehr viel, den Persern insbesondere, dass der Segen der Götter über uns ist, über unser Volk. Und darum waren die Perser so erfolgreich und so gesegnet. Und sie gaben sogar Esra Silber und Gold und Geschenke und Geld und Opfertiere für den Tempel in Jerusalem mit auf dem Weg. Volk Gottes hat noch eine Zukunft. Geb dich nicht auf, schmeiß die Sache nicht so hin. Ja, resigniere nicht so schnell. Gottes Reich ist im Anbruch. Das Reich Gottes kommt. Ja, auf der Weltbühne tut sich was, da bewegt sich was in unseren Tagen. Wenn wir so die Zeichen der Zeit beachten und aufpassen, da tut sich was. Große Ereignisse werfen ihre große Schatten voraus. Christen beten immer noch. Seit 2000 Jahren wird das Gebet der Christen erhört, dein Reich komme. Wie oft? Manche Katholiken beten 7-mal am Tag oder 50-mal am Tag, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und so weiter in Ewigkeit. Dein Reich komme. Ja, Vater, dir gehört das Reich Gottes. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns anvertraut hast, das Reich Gottes. Es kommt mit Kraft und es wird auch hier sich offenbaren in unserer Welt. Mit uns oder ohne uns, egal. Dein Reich wird kommen, Vater, zu deinem Lob und für alle Ewigkeit und alle Zeit. Amen.